BR Heimat lesen.
Im Sommer fuhren wir, vier Lehrlinge aus unserer Siedlung, mit dem Radl zu unseren Lehrstellen. Am Morgen trafen wir uns in Denning. Die Inge, meine beste Freundin, musste zum Sendlinger Torplatz, die Hilde zum Rindermarkt, der Erwin in die Sendlinger Straße zu einem Herrenbekleidungshaus und ich in die Neuhauser Straße. Manchmal waren wir noch ein paar mehr, aber wir vier waren der harte Kern und es war jeden Tag lustig. Gut gelaunt begannen wir unsere Fahrt. Wenn wir morgens schwatzend die alte Riemer Straße in Richtung Steinhausen fuhren, kamen wir am Lager der Zigeuner vorbei. Um diese Zeit war noch alles ruhig und verschlafen. Das Lager war unter dem kleinen Hügel, wo die Straße stadteinwärts verlief. Am Abend aber, wenn wir nach Hause fuhren, roch es bei den Zigeunern gut nach gegrilltem Fleisch und Würsten. Die Lichter und die Musik zauberten romantische Bilder, die bunten Kleider der Frauen und das Treiben dort haben mich sehr beeindruckt. Aber ein bisschen Angst hatten wir schon, weil die Leute immer so schlimme Sachen vom fahrenden Volk erzählten. Zu viert aber hielt sich die Angst in erträglichen Grenzen und die Heimfahrt war immer lustig. Wir hatten jetzt einen neuen Busunternehmer in unserer Siedlung, der wirklich fahrplanmäßig fuhr. Im Winter fuhren wir damit bis zum Herkommerplatz. Dort mussten wir nur über die Straße gehen zur Haltestelle, wo wir in die Trambahn einstiegen. Wir jungen Leute blieben meist draußen auf der Plattform der Trambahn stehen. Gesichert war die Plattform nur durch eine Gittertür. Spaßeshalber hat immer einer gesagt, mach das Dirndl zu, dass nicht so kalt reinzirkt. Die Straßenbahn fuhr über den Marienplatz, entlang der heutigen Fußgängerzone. Es war auch für mich eine praktische Haltestelle. Fast vor der Türe meiner Lehrstelle blieb die Tram stehen. Am Abend gingen wir manchmal die 7 Kilometer zu Fuß nach Hause, weil wir uns damit ein Zehnerl sparen konnten. Aus dieser Zeit stammt auch meine erste Jugendliebe, der Walter. Er wohnte allein mit seiner Mutter, einer Kriegerwitwe, im Moosgrund, einer abgelegenen Einöde. Er verehrte mich sehr und wir blieben lange Zeit, zumindest platonisch, eng verbunden. Erst viel später erfuhr ich, dass mein Vater, der Sepperl, dessen Mutter öfter besuchte, als erklärbar war. So verstand ich auch im Nachhinein die gelegentlichen Fragen meines Vaters, ob denn der Walter daheim wäre oder ob ich mich heute mit ihm treffen würde. Die Geschäfte hatten von 8 Uhr morgens bis um 19 Uhr abends geöffnet, auch samstags. Freizeit hatten wir Leute vom Verkauf nicht viel. Aber die wenige Zeit nutzten wir richtig gut. So alle 2 bis 3 Wochen fuhren meine Freundin Ella und ich am Samstag nach der Arbeit mit dem Radl nach Esting. Sie hatte dort eine Kollegin, die Sigi, und ich kannte auch eine, bei der wir schlafen konnten. Abends gingen wir in die Wirtschaft zum Tanzen. Es spielte die Karo 7 auf. Sobald die Musiker ihre Instrumente in den Händen hielten und der erste Ton erklang, rannten wir los auf die Tanzfläche. Meistens tanzten 2 Mädchen miteinander, um die Aufmerksamkeit der Burschen zu gewinnen. Diese kamen gleich und klatschten uns ab, und so hatte jedes Mädel schnell einen Tänzer. Wir tanzten, ratschten in den Pausen und schmusten, bis es fast hell wurde. Dann fuhren wir heim und verkrochen uns bei unseren Freundinnen in den Betten, kicherten und schwärmten so lange von unseren Tänzern, bis die erste einschlief. Am Morgen, es war schon eher Mittag, gab's noch ein Frühstück von Sigis Mama, die schon von der Kirche zurück war. Die Ella holte mich ab und wir radelten gut gelaunt und schwatzend von Esting nach Johanneskirchen zurück nach Hause. Das waren so um die 30 bis 40 Kilometer. Ellas Papa war Privatchauffeur und fuhr einen beeindruckenden, nagelneuen Opel Kapitän, in dem er uns manchmal spazieren fuhr. Wir fühlten uns sehr herrschaftlich und reich. Er war auch recht cool, hatte viel Verständnis für uns junge Madel und unterstützte uns auch beim Fortgehen zum Tanzen. Mit dem Auto seines Chefs fuhr er uns beide oft zum Tanzboden nach Engelschalking. Er begleitete uns hinein, zahlte uns sogar den Eintritt, dann musste er weg, um seine Herrschaft irgendwo hinzubringen. Ella und mir war das gerade recht. Juhu, kein Aufpasser! Wir waren immer ziemlich schwungvoll und aufgeregt, wenn Ellas Papa weg war. Das haben dann auch die Burschen gemerkt und uns verstärkt zum Tanzen geholt. Jeden Tanz hätten wir 2 bis 3 Mal vergeben können. Hier hat mich dann nach Mitternacht immer derselbe geholt. Das war schön, weil der mir so gut gefallen hat. Er war groß, blond, schlank und gut gekleidet. Vor allem aber konnte er super tanzen. Er erzählte mir, dass er in einem Tanzkurs für Fortgeschrittene war. Rock'n'Roll, Jitterbug, Tango. Egal, er führte mich durch die Menge. Ich schwebte mit ihm dahin und dachte, aha, ich glaube, jetzt verliebe ich mich. Ellas Papa kam zurück, um uns im Kapitän abzuholen. Rudi, so hieß mein Schwarm, verabschiedete sich und flüsterte mir zum Abschied zu, ich hol dich am Montag von deiner Arbeit ab. Zu Hause bei Ella ratschten wir noch, wie schön dieser Tanzabend war. Ella schwärmte von ihren Tänzern, ich nur noch von dem einen. Ella meinte, du bist verliebt. Ich glaube schon, war meine verträumte Antwort. Irgendwann schliefen wir ein, draußen dämmerte es schon. Wir waren zufrieden und glücklich und ich tanzte im Traum mit Rudi weiter. Endlich war es Montag geworden. Meinen Kolleginnen in der Arbeit hatte ich vorgeschwärmt, dass mich heute einer abholt, ich aber nicht mehr genau wusste, wie der aussieht. Ich hatte ihn ja nur im schummrigen Licht auf dem Tanzboden und draußen in den Pausen im Mondlicht beim Schmusen gesehen. Als es 6:45 wurde, rannte ich zum linken Schaufenster und lurrte hinaus. Auch meine Kolleginnen gingen unter irgendeinem Vorwand vor die Schaufenster, irgendwas zu suchen, ob vielleicht ein Preisschild umgefallen war oder gar ein Porzellanteller schief stand. Plötzlich meinten die Mädels, da steht ein Bursche draußen, groß, blond, gut gekleidet, mit grauem Gabardinmantel. Ich nahm mir ein Herz und ging selbst hinaus. Er sah mich, lächelte und kam auf mich mit gewählten Worten zu. Ich hoffe, du erinnerst dich an mich vom Tanzboden. Und dann weiter im Dialekt, wann sperrst du dein Lohn zu? In ein paar Minuten komm ich raus, war meine gehauchte Antwort. Er schaute mir tief in die Augen und sprach, ja, schick dich. Meinen Kolleginnen sagte ich, ja, das ist er, von dem ich euch den ganzen Tag erzählt habe. Rudi heißt er. Als ich endlich aus dem Laden kam, roch ich sofort sein Petralon-Gesichtswasser. Diese Generation benutzte Petralon oder Old Spice und in den Haaren Briskgel oder Öl. Kleine Männer trugen Terrassenschuhe, damit sie größer aussahen. Aber Rudi brauchte diese Schuhe nicht, er war 1,89 Meter groß. Wir gingen Hand in Hand zur Straßenbahn am Stachus und fuhren zum Herkommerplatz. Der Bus fuhr erst in 15 Minuten, also hatten wir beschlossen, wir gehen 2 Stationen zu Fuß. Seine Annäherungsversuche waren mir sehr angenehm und spannend, aber er war nicht aufdringlich. Wir gingen bis zu mir heim zu Fuß und er brachte mich, meiner Meinung nach viel zu früh, nach Hause. Aber er sagte, wir sehen uns bald wieder und hinterließ damit einen leuchtenden Hoffnungsschimmer bei mir. Mit meiner besten Freundin Inge radelte ich nicht nur in die Arbeit, sondern auch einfach so herum. Mit fliegenden Röcken und unseren roten Haaren wurden wir von den Burschen umschwärmt und verfolgt. Die meinten, wir wären die 2 Goldfasane, was uns sehr schmeichelte. Inge hatte die Idee, uns gleiche Kleider, weiß-blau gestreift, mit Kopftüchern wie Wiener Waschermadeln nähen zu lassen. Eine Nachbarin fertigte die Kleider an und wir zogen los. Natürlich mit Erfolg. Nicht nur in unserer Umgebung, sondern auch in anderen Gebieten wie Trudering oder im Haarer Freibad machten wir die Boys auf uns aufmerksam. Sogar auch die in Freimann im Sommerbad Floriansmühle. Für uns war es das Tollste, im Mittelpunkt der Bewunderung zu stehen. Je mehr Burschen hinter uns herfuhren, umso interessanter kamen wir uns vor. Unbeschwert und einfach schön war diese Zeit. Jeden Freitag radelte ich von der Arbeit ganz schnell nach Hause, fing schon auf dem Radl an, meine Knöpfe zu öffnen, um mich daheim blitzschnell für die Hausarbeit umziehen zu können. Es musste schnell geputzt, ein Kuchen gebacken, Geschirr gespült und alles das, was meine Mutter nicht machen wollte, erledigt werden. Am Freitag wurde sie vom Sepperl im Geschäft abgeholt und dann gingen die beiden ins Kino. Das war auf meinen Vorschlag hin, weil ich dann allein in der Wohnung war. Die Clique von Engel Schalking wartete bereits vor unserem Küchenfenster, ob die Luft rein war. Wenn ich dann das Fenster öffnete und rief, kommt rein, dann haben die mir geholfen, den Kuchenteig zu rühren, denn es gab noch kein elektrisches Handrührgerät, sondern nur den Kochlöffel oder den Schneebesen. Ein anderer bohnerte den Küchenboden, bis alles glänzte, und wieder ein anderer spülte das Geschirr der letzten Tage. als wir fertig waren, der Kuchen aus dem Backrohr genommen und die Küche nach dem frischen Kuchen und dem Bohnerwachs gut roch, verschwanden wir mit unseren Radeln und suchten uns zum Ratschen eine Stelle aus, von wo aus wir sehen konnten, wann die Kinoleute sich nach Ende der Vorstellung in Bewegung setzten. Als sie sich näherten, verabschiedeten wir uns und ich fuhr zügig heim und erwartete meine Eltern. Ich machte dieses Freitagsszenario gern, weil meine Mutter dann beim Heimkommen gestrahlt hat und nicht den ganzen Abend schlecht gelaunt war. So waren alle zufrieden. Ein einfaches, bescheidenes und für uns junge Leute so ausgefülltes Leben, das so viel Spaß machte. Die Handelskammerprüfung rückte näher. Unser Lehrherr meldete alle seine Lehrlinge für die Prüfung als Verkäufer, Verkäuferinnen an. Der Richard und ich staunten, was wir alles wissen hätten sollen, was wir aber gar nicht gelernt hatten. Wir beide waren ja als Lehrlinge für Büro und Verkauf eingestellt und wir gingen auch in die kaufmännische Berufsschule. Wir lernten Maschine schreiben, Stenografieren, Buchführung, hatten aber keine Ahnung von Warenkunde und von der ganzen übrigen Materie. Wir waren zur Prüfung falsch angemeldet. Das sagten wir den Prüfern sofort, aber diese zuckten mit den Achseln und meinten, ja, da müsst ihr wieder gehen und euch bei eurem Lehrherrn beschweren. Wir prüfen hier Warenkunde, zum Beispiel wie Porzellan, Email oder Glas entstehen. Als wir wieder in unserer Firma waren und dem Chef davon erzählten, meinte er, ja, sowas, das ist ja allerhand, und zeigte sich entsetzt. Jedenfalls tat er so, gemacht aber hat er gar nichts. Unsere Eltern sagten dasselbe, dass das unverschämt sei und dass man da was unternehmen müsse. Aber es blieb dabei, unternommen hat niemand etwas für uns. So haben wir 3 Jahre gearbeitet in der Hoffnung, ein Abschlusszertifikat für den erlernten Beruf zu bekommen. In Wirklichkeit waren wir nur billige Arbeitskräfte, ohne Abschluss, mit Lehrlingsgehalt. Im ersten Lehrjahr bekamen wir 29 Mark, im zweiten 35 Mark und im dritten 52 Mark monatlich. Wir waren beide sehr traurig und deprimiert. Ich blieb noch ein paar Monate in dieser Firma, ebenso der Richard, aber wir beschlossen zu kündigen, sobald wir eine andere Arbeit gefunden hätten. Was aus dem Richard dann letzten Endes geworden ist, weiß ich nicht, jedenfalls sicher keine Bürokraft. Wir haben uns aus den Augen verloren. Nach der Enttäuschung, keinen Abschluss und kein Lehrzeugnis nach Hause zu bringen, versuchte ich mein Glück, irgendwo eine Bürostelle als Kontoristin zu ergattern. Ich bewarb mich bei der Speditionsfirma, deren Namen ich von den Aufklebern auf den Behältern und Kisten her kannte, mit denen wir uns im Katakombenlager meiner Lehrfirma geplagt hatten. Damals bewarb man sich einfach so ins Blaue hinein und fragte an, ob vielleicht eine Stelle frei ist, weil man in ihrem geschätzten Hause gerne arbeiten würde, schriftlich und ohne Bild. So bekam ich tatsächlich eine Einladung zur persönlichen Vorstellung. Natürlich zog ich mein bestes und solidestes Outfit an. Überpünktlich fuhr ich mit dem Bus los, stieg um in die Straßenbahn und war viel zu früh bei dieser Firma. Ziemlich nervös ging ich noch etwas spazieren und so 10 Minuten vor meinem Termin trat ich durch die Tür und meldete mich bei einer freundlichen Sekretärin an. Diese führte mich in ein großes, finsteres und mit schweren, dunklen Möbeln und Teppichen ausgestattetes Zimmer, eher ein Chambre séparée als ein Büro. Am Ende dieses Raumes saß ein kleiner, etwas dicklicher Mann mit schütterem Haar in einem viel zu großen Sessel vor einem viel zu großen Schreibtisch. Hinter ihm war das Fenster, auch dieses mit schweren, dicken Vorhängen bestückt. Aha, so schaute ein Chefzimmer aus. Es war schon ein bisschen respekteinflößend, aber ich dachte mir, wenn dieser Mann keine Krawatte, keinen Maßanzug anhätte, sondern nur in Schießer Feinripp-Unterwäsche dasäße, mit unordentlichen Haaren, so wäre er auch nur ein normaler Mensch. Das beruhigte mich, und ich konnte ganz entspannt seine Fragen beantworten. Gleich erzählte ich ihm ganz ehrlich von dem Missgeschick mit der gescheiterten Handelskammerprüfung, und er war echt nett zu mir. Er meinte dann, in der Rollfuhrabteilung wäre eine Stelle für mich frei und ich könnte in 4 Wochen anfangen. So ging ich zu meinem bisherigen Lehrherrn, erklärte, dass ich ihn verlassen würde und kündigte. Es gefiel ihm nicht so besonders. Ich war eine gute Kraft, immer freundlich, konnte auch Ladenhüter verkaufen und wo immer jemand gebraucht wurde, konnte er mich hinstellen. Ich konnte arbeiten, Das hatte ich gelernt. Was blieb ihm übrig? Der Zug war abgefahren. Er gab mir ein sehr gutes Zeugnis über meine Person, wie man ein Arbeitszeugnis so nannte. Von den Kolleginnen bekam ich eine gediegene Hutschenreuter-Obstschale mit Goldeffekten zur Erinnerung und es gab eine kleine Abschiedsfeier. Die erste Stellung. Von dieser Veränderung sagte ich zu Hause zunächst gar nichts, meinem Freund Rudi auch nicht, nur meine Freundinnen wussten es. Erst als alles wirklich perfekt war und ich dort zu arbeiten angefangen hatte, erzählte ich es meiner Familie und auch dem Rudi. Alle waren überrascht und ich hatte das Gefühl, dass sie mich bewunderten, was ich so ganz allein und ohne ihre Hilfe geschafft hatte. Die Rollfuhrabteilung, in der ich zu arbeiten begann, hatte damals noch 20 allseits beliebte Pferdefuhrwerke, die in ganz München die Waren ausfuhren und ein gemütliches, trauliches Stadtbild vermittelten. Billiger als LKW waren sie wahrscheinlich auch. Die Kutscher hockten am Kutschbock auf den Fuhrwerken und wenn sie den letzten Kunden bedient hatten, gingen sie in den Augustiner, um ein Feierabendbier oder zwei oder vielleicht auch drei zu trinken. Den Pferdegespannen wurde manchmal diese Warterei zu lang, also trotteten die Pferde allein und ohne ihren Kutscher mit dem eingespannten Wagen zurück in ihren Stall. Der Stallmeister wusste schon Bescheid, wenn die Pferde allein ankamen, dass die Kutscher etwas versumpft waren. Er schirrte die Pferde aus. In den Boxen warteten schon das gut riechende Heu und der Hafer auf sie. Alle in der Firma schmunzelten und waren zufrieden damit, so wie es war. Die Pferde auch. Viele Münchner haben damals an unsere Firma geschrieben und gebeten, die Pferdefuhrwerke doch so lange zu behalten, wie es uns nur möglich wäre, weil der Anblick so schön an die geruhsamen Zeiten von früher erinnerte. Die Arbeit machte mir Spaß, die Kolleginnen und Kollegen waren alle freundlich zu mir und ich konnte mich in kurzer Zeit gut einarbeiten. Den Schalterdienst hatte ich besonders gerne. Es galt, den Kutschern und den Abholern die betreffenden Frachtbriefe auszuhändigen und ein kleiner Ratsch war meist damit verbunden. Hilfsbereit und freundlich waren diese einfachen Männer immer. Manchmal wurde ich zum Herrn Prokuristen, zum Diktat gerufen. Ein gerade aus Sachsen emigrierter, grauhaariger Mann mit einer großen schwarzen Warze auf der Nase, genau da, wo die Brillenmitte saß. Ich musste mich sehr konzentrieren, weil ich den sächsischen Dialekt nur schwer verstehen konnte. Die Briefe tippte ich mit einer alten Olympia-Schreibmaschine, ständig in Angst, einen falschen Buchstaben anzuschlagen. Einer ging gerade noch, aber ab zwei Fehlern musste ich den ganzen Brief wieder von vorne anfangen. Unser Käfer. Mein Vater, der Sepperl, arbeitete als Spitzendreher in Moosach in der Südbremse und musste Simmerringe für die Bundesbahn im Akkord herstellen. Er verdiente ganz gut. Meine Mutter, das Fannerl, war Lagerleiterin in dem großen Kaufhaus Hertie. Rudi hatte bei der Bahn Maschinenschlosser gelernt, wurde aber wie alle Lehrlinge von der Bahn nicht übernommen. So fuhr er mit einem großen grünen LKW, ich glaube es war ein Hanomag, Bier vom Hofbräuhaus Traunstein zu den Kunden. Dann aber fand er eine Anstellung als Maschinenschlosser bei der Zahnradfabrik Hurt und stellte Zahnräder her. Und ich war bei meiner Speditionsfirma und auch zufrieden. Alle hatten wir Arbeit und verdienten gutes Geld. Die Wirtschaft florierte, meine Mutter konnte Kleider kaufen, ich manchmal eine Schallplatte oder mir einen Kaffeehausbesuch mit Torte leisten. Die Eltern hatten Geld gespart und so begannen sie, nach einem gebrauchten Auto Ausschau zu halten. Bei einem der ersten Gebrauchtwagenhändler fanden sie ihr Objekt der Begierde, einen blauen VW-Käfer. Die geforderte Anzahlung konnten sie leisten und die Finanzierung des Restbetrages war bequem bei der Münchner Bank erledigt. Auf dem Nummernschild stand AB, amerikanische Zone Bayern. Mein Vater fuhr nicht gerne Auto, der Rudi aber mit Begeisterung. Meine Mutter ließ sich gerne fahren und es verging kein Wochenende, an dem wir nicht mit dem Käfer unterwegs waren. Rudi und mein Vater haben am Samstagvormittag den Käfer gewaschen, zuerst meine Mutter, dann mich vom Geschäft abgeholt und bald waren wir auf der Salzburger Autobahn Richtung Chiemsee. Anfangs war die Fahrerei ganz interessant und neu, mir aber ging sie bald auf die Nerven. Ich wollte gerne mal zu Hause sein, meine privaten Sachen in Ordnung bringen, ausschlafen, ein bisschen im Garten zur Ruhe kommen und vor mich hintrödeln. Das ging aber nicht, die Pläne fürs nächste Wochenende waren schon wieder fertig. Chiemgau. Rudi wollte fischen, da waren wir wenigstens allein. Den Trampelpfad zum See gingen wir eng umschlungen, bis wir den Angelplatz, wo schon einmal einer nachts einen Aal gefangen hat, erreicht hatten. Da waren schon die anderen Fischerspätzeln da. »Mach's mit, Rudi, wir gingen heute auf den Aal.« »Ja klar«, machte der Rudi mit. Im Sommer schlief ich in dicke Decken eingewickelt neben den Fischern, hörte den schwatzenden Männern zu und lauschte den nachtaktiven Tieren. Es gefiel mir aufzuwachen, wenn die ersten Lichtstrahlen zaghaft durch die Bäume und Sträucher schienen und sich auf dem Wasser spiegelten, wenn langsam die Vögel zu singen begannen und es im Gebüsch raschelte. Lange hielt ich die Augen geschlossen, um die Geräusche des Tagesanfangs ganz allein für mich zu genießen. Verschlafen und verknittert legte ich meine Decken zusammen, die Angler nahmen ihre Beute in den Eimern mit und wir wanderten gemeinsam zu unserer kleinen Pension. Bestellten unser Frühstück, duschten schnell und setzten uns gemütlich miteinander an den liebevoll mit frischen Blumen gedeckten Tisch. Die Sonne lugte durchs Fenster herein und wir fühlten uns königlich. Die drei Schwestern, welche die Gaststätte von ihren Eltern übernommen hatten, führten diese so weiter wie bisher. Mit selbstgemachter Marmelade, Honig von den eigenen Bienen, frischen Eiern von den Hühnern des Nachbarn und dazu den duftenden Kaffee. Da war die Welt in Ordnung. Ein paar Stunden später wurden die Angeln für Schleien oder Karpfen hergerichtet. Ich trug den Eimer mit Brot, gekochten Kartoffelstücken oder stinkendem Käse, Rudi die Angel und die dazugehörende Ausrüstung wie Haken, Silkschnüre, Blinker und Ähnliches in seiner Fischertasche. Er legte seinen Arm um mich und wir gingen allein zum Bankerl, das im Sumpf stand, und setzten uns hin. Rudi warf seine mit Bleikügelchen zur Beschwerung bestückte Angelschnur aus. Als Köder nahmen wir unseren Käse-Kartoffelbatz. Wir ließen ein paar Brocken von dem stinkenden Zeug ins Wasser fallen und das Futter samt der Angelschnur sank zum Grund, wo die Karpfen wohnten. Wir warteten, schmusten eng umschlungen, schauten aufs Wasser, schwiegen und erfreuten uns an der unberührten, wunderbaren Idylle. Als kein Fisch weder an der Angel zupfte noch anbiss, holte er die Angel heraus und wir hörten ein leises Plätschern. Ein Fischotter schaute aus dem Wasser zu uns herüber. Für mich war der sehr süß, aber Rudi meinte sofort, da wo ein Fischotter ist, da ist kein Fisch. Geh weiter, wir gingen woanders hin. So mussten wir leider unsere gemütliche Bank verlassen. Unser geliebter blauer VW war gebraucht gekauft und viel gefahren. Auf einmal kamen aus dem Motor oder Getriebe seltsame Geräusche. Der brave VW wollte nicht mehr weiterfahren und streikte einfach. Ein Spätzl vom Rudi schleppte den Käfer, mehr mit einer Schnur als mit einem Abschleppseil und mit einigen Unterbrechungen, weil diese Schnur öfter riss, zu unserem Mechaniker, dem Mori. Dieser hatte eigentlich gar keine Werkstatt, sondern nur eine Minigarage aus Wellblech im Garten stehen. Das Ganze nicht größer als etwa 2 Quadratmeter. Er reparierte die Autos im Freien. An dem großen alten Kastanienbaum im Garten war um einen dicken Ast ein Seil geschlungen und ein Haken befestigt. Auf der anderen Seite eine Winde, natürlich alles im Eigenbau errichtet. Er hatte damit sozusagen einen Flaschenzug, mit dem er die schweren Innereien der Autos aus dem Fahrzeug heben konnte. Wie ein Künstler reparierte er liebevoll die Autos mit Muße, selbst angefertigten Ersatzteilen, wahnwitzigen Improvisationen und mit abenteuerlichen Schweißnähten. Beim Militär war er Schirmeister-Feldwebel gewesen, so erzählte er uns. In den paar Tagen, wo man aus den Militärstellungen bei unserer Siedlung die Sachen wegnehmen durfte, konnte er viele brauchbare Dinge ergattern, die seiner Werkstatt zugute kamen. Er war zuverlässig und preiswert und er verstand sein Handwerk wie kein zweiter. Der Mori war ein zu allen Späßen aufgelegter, ewig nach Öl und Schmiere riechender und verschmutzter, meistens in seinen Arbeitsklamotten steckender, aber immer lustiger Mensch. Ein Urviech. Die Männer meinten, er sei ein Frauenversteher. Denn wenn, egal wo, gefeiert wurde, ein Mädchen traurig war oder ein Mauerblümchen weggelaufen war, setzte er sich sofort in seinen mit vielen Raffinessen ausgestatteten Kübelwagen mit hellstem Scheinwerfer, suchte und fand die Mädels, tröstete sie. Nicht immer nur mit Worten. Jedenfalls kamen sie immer zurück und lächelten. Gegen 5 Uhr am Nachmittag wollte er stets ein Bier und mit ziemlicher Regelmäßigkeit entspann sich dabei folgender Dialog. Zunächst rief er seine Frau mit lauter, kehliger Stimme: »Maria!« Es kam nichts, dann ein paar Töne lauter: »Maria!«
»Ja?«
»Was heißt da ja? Wenn ich dir schrei, dann ist es ein Befehl, hast mich?«
»Was willst denn?«
»Ja, was wäre denn um 5 Uhr Nachmittag schon wollen? Eine kühle, blonde Halbe, mit Liebe eingeschenkt und nicht mit Zorn. Kapiert, Frau?«
»Ja.«
Seine Arbeitszeit war immer von morgens früh bis abends spät. Er hatte zumeist Zuschauer und Zuhörer und er arbeitete, bis das jeweilige Fahrzeug, das er gerade reparierte, fertig war. Es warteten schon wieder die nächsten Vehikel auf Reparatur. Arbeit hatte der More grad genug.